Wann hast du eigentlich angefangen mit Magie? Schon als junges Mädchen oder bist du später dazu gekommen?
Nee, die typische Erfahrung im Teenageralter. Mhm. Angefangen mit dem Gläserrücken.
Mhm. Also aus Spaß, aus Jux.
Ja, das war eigentlich Neugier, Abenteuerlust, Spaß.
Und wie alt warst du dann?
Das muss so 8. Klasse war ich da damals, glaube ich. Mhm. 13.
Mhm. Und dann war's. Wo man wieder anfängt, seine erste Zigarette zu rauchen oder das erste Bier zu trinken heimlich. Oh, der Gläser zu rücken.
Ja, aber also ich muss sagen, also das war das für uns im Prinzip eigentlich, das war halt dieses typische mit zwei Freundinnen Nacht bei Kerzenschein Pyjama-Party in der Anführungszeichen.
Ja, auf dem Friedhof, wenn es geht noch.
Nein, bei mir im Zimmer. So. Und aber dann wirklich auf den Gedanken gekommen, dass da wirklich noch mehr ist. Also sag mal sich hinterher auch, irgendwelche Emotionen, die dann auftauchen, irgendwelche, gerade so Sachen wie, verdammt, ich habe das Gefühl, wir werden verfolgt oder sowas, mhm. was damals aufgetreten ist, das tut man dann ziemlich schnell wieder ab, so dieses, ja Gott, jetzt haben wir uns gegenseitig hochgeredet. Und wirklich auf die Idee gekommen, dass da mehr ist, das war aber durch den Kampfsport.
Mhm. Aber da warst du schon ein bisschen älter?
Das war so 2 Jahre später. Mhm. Also eigentlich bin ich durch meinen Trainer zur Magie gekommen, weil das ist beim Kampfsport wie in der Magie, es ist unglaublich, was man einfach erreichen kann, wenn man sich einfach nur entspannt. Mein erster Bruchtest war eigentlich der Auslöser. Und bevor ich mich im Training blamier, habe ich im Garten in der Hütte geübt. Und dann habe ich mich an das erinnert, was mir mein Trainer auch gesagt hat. Ich soll mir vorher vorstellen, wie meine Hand durch dieses Brett durchgeht. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe angefangen zu meditieren, habe mir das auch wirklich visuell vor Augen geführt, Augen aufgemacht, habe das Brett durchgehauen, ich habe das Brett noch nicht einmal gespürt. Das ging durch wie Butter. Und das war so meine erste Konfrontation, wo ich dachte, hey, Moment mal, was kann der Geist eigentlich alles? Bei Frater VD habe ich ehrlich gesagt lachen müssen, wo ich da gelesen habe, wo er gemeint hat, Kampfsport und Magie sind im Prinzip wie Bruder und Schwester. Mhm. Und man sieht es auch, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die Dokumentation hieß, es ist diese Parallelen zwischen Kampfsport und Magie sind wirklich, also die gehen bis in Details hinein. Mhm. Wenn ein Kampfsportler auf die Matte geht, ist es im Prinzip, er verbeugt sich, diese Verbeugung ist im Prinzip diese Ehrerbietung und dieses ich verlasse jetzt die eine Ebene und betrete die Ebene mit der Meditation im Prinzip, in dem Fall des Kampfes. So, eine Hexe macht das auch. Bevor sie ihren Kreis oder ihren Ritualraum betritt, hat sie genau dieselbe geistige Haltung. Ich trete aus der einen Welt in die andere Welt ein. Mhm. In dieser anderen Welt gibt es nichts außer dem, was ich gerade tue. Und es geht bis in die kleinsten Details wirklich hinein. Also das ist, ich habe da immer wieder so viele Parallelen festgestellt.
Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, mach mir mal einen Liebeszauber, ich will den und den bezirzen und für mich gewinnen.
Da ist die Tür.
Okay. Und was hältst du von so, wenn so Leute sagen...
Die Tochter meiner Nachbarin, die hat mich ein Jahr lang, ist die mir rigoros hinterher und hat ständig versucht, mich zu irgendwelchen Liebeszaubern zu überreden. Mhm. Teenager. Die hat das Wort Nein einfach nicht verstanden. Und dann hat die anscheinend irgendwo eine gefunden, die das macht. Und dann habe ich dann zu ihr gesagt, wenn diese Frau das machen will, ist das ihre Sache. Ich mache es definitiv nicht. Mhm. Es gibt einen Unterschied zwischen Liebeszauber und Liebeszauber. Und bei der eine führt dazu, dass ein anderer Mensch, wenn er dafür gewirkt. Es gibt auch Menschen, vor allem wenn sie sich selber mit der Materie auskennen, die merken sofort, hey, hier stimmt irgendetwas nicht, diese Gedanken gehören nicht zu mir, diese Emotionen gehören nicht zu mir, das habe ich auch in dem Buch geschrieben, wegen den Einflüsterungen. Alles klar, schmeißen wir raus. Mhm. Bei Leuten, die sich nicht damit auskennen und auch noch ein bisschen sensibel sind, also da, wo so ein Zauber auch richtig übel reinhauen kann, führt zu etwas nichts an, zu nichts anderem als zur Besessenheit. Das mhm. bringt überhaupt, das ist ja, das ist diese typische eingebildete, besitzergreifende Liebe.
Mhm.
Und das ist aber auch der Ursprung von diesem Zauber, besitzergreifend.
Mhm.
Ein anderer Liebeszauber würde im Prinzip bewirken, jetzt zum Beispiel, dass man einfach Liebe in sein Leben anzieht.
Mhm.
Der würde nur mal, gut,
das ist man ja okay,
wird weil man nicht die Person bekommen, in die man sich gerade verguckt hat.
Ja.
Weil würde das ne? wirklich passen, dann wären sie schon längst zusammengekommen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber der Zauber führt dazu, zu Zufallsbegegnungen, in Anführungszeichen,
mhm.
mit Personen, die passen würden,
mhm.
wo man auch wirklich mit glücklich werden könnte.
Ja.
Ja.
Und das andere ist ja dann im Grunde genommen nur Macht ausüben auf jemanden.
Das
war ohne sein Wissen, ne? Auf subtile Art und Weise.
Ja.
Eigentlich hat das mit weißer Magie nichts zu tun.
Ja gut, es gibt nicht wirklich schwarze oder weiße Magie. Es ist immer der Anwender.
Mhm. Die Einstellung desjenigen.
Es ist die Einstellung desjenigen. Mhm. Es ist Magie, schwarz oder weiß, das ist, ich sag, mit Chemie kann man Medikamente herstellen und Leben retten.
Mhm.
Man benutzt aber genau dieselbe Chemie, um irgendwelche Waffen zu entwickeln.
Mhm.
Na, also es ist...
Also die Absicht, die dahinter steckt, ist...
Es ist im Prinzip die ursprüngliche Energie, die dahinter steckt.
Mhm.
Wenn die emotionale Haltung oder die allgemein die geistige Haltung des, nennen wir es mal, des Aussenders auf negativen Energien beruht, und da ist zum Beispiel, was soll ich sagen, diese typischen Besitzansprüche an einen anderen Menschen sind auch nicht wirklich positiv.
Mhm.
Die bringen dann auch nichts Positives dann natürlich zurück.
Mhm. Und es ist auch nicht ganz ungefährlich, ne?
Nein.
Mitunter ruft man Dinge da hervor, die man eigentlich so gar nicht beabsichtigt
hat. Ist, ja. Und bei so einem Liebeszauber kann das definitiv dazu führen, dass man dann sich dann einen Stalker in sein Leben beschworen hat.
Mhm.
Und vor allem diese Person durch diese Hervorrufung von dieser eigentlich psychischen Besessenheit, das ist ja, man beeinflusst ja nicht wirkliche Liebe durch so einen Liebeszauber. Es ist ja wirklich eine psychische Manipulation.
Mhm.
So, das heißt, derjenige bildet sich ein, unsterblich in denjenigen verliebt zu sein. Das ist keine Liebe, es ist eine Art Besessenheit, die hervorgerufen wird.
Mhm.
So, und diese eine solche Besessenheit, die ändert auch das ganze Verhalten. So, das ist aber dann nicht mehr die Person, die man haben wollte.
Mhm.
Die kriegt man dann aber nicht mehr los.
Das kann auch passieren.
Ja.
Und dann wird's nachher, dann wird's echt übel.
Ja.
Außerdem also, muss ich definitiv sagen, also ist es eigentlich besser zu sagen, ich lasse Liebe in mein oder ich lass Liebe in mein Leben und bin dann offen für das, was kommt. Ne?
Ja, genau das. Und das ist auch einfach, ich sage auch immer wieder, wenn die Natur hat dafür gesorgt, dass wenn etwas wirklich wahrhaft geliebt wird und man es gehen lässt, kommt es auch immer wieder zu einem zurück.
Ja.
Ja, Liebe heißt in meinen Augen, ich will, dass der andere glücklich wird.
Ja.
Das ist für mich Liebe.
Ja, da fällt mir
ich will den unbedingt haben, ist für mich keine Liebe.
Ja. Da fällt mir eine Gedichtzeile von Rilke ein.
Ja?
Ja, weil ich niemals dich anhielt, halte ich dich fest. Und das, glaube ich, drückt genau das aus.
Mhm. Jetzt habe ich den Kuchen mit der Schokolade am Teller festgeklebt. Ich glaube es nicht. Das gibt's doch wohl nicht.
Du wolltest, dass es fest wird. Es ist fest geworden.
Ach.
Hast du irgendwie so ein Ritual, wo du sagen würdest, das ist etwas, das könnte eigentlich jeder Mensch meinetwegen jeden Abend machen, vom Schlafen gehen oder so?
Einige.
Na, erzähl mal, sag mal so ein, zwei.
Also, was eigentlich immer Ritual Ein Christ, der sich abends an sein Bett kniet und das Vaterunser spricht, das ist schon ein Ritual. Es kommt immer darauf an, das Beste ist immer im Prinzip, wenn man irgendetwas niederschreibt, ob das jetzt ein Gebet ist oder ob das in Versform dann ein Zauberspruch sein sollte. Alles, was man sehr, sehr oft ausspricht, zeigt auch Wirkung. Vor allem, weil es nach und nach ins Unterbewusstsein, das ist wie in der Mantra-Mystik. Was ich vor allem für die eigene Stabilisierung sehr, sehr gut gefunden habe, das war von Frater Forte, das kabbalistische Kreuz. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen.
Ist auch ein Schutzritual, ne?
Glaube ich. Es führt dazu, dass sich die Aura um einiges mehr verhärtet. Also im Prinzip ist das ein Schutzritual. Also je öfter man es und je regelmäßiger man das macht, umso mehr steigert es sich dann im Prinzip auch.
Was war so die Resonanz der Leute auf dein Buch? Gefahren
werden? Also, alle, die nicht im Magieforum waren, fanden es gut.
Okay, die anderen sind entsprechend vorbelastet.
Die meisten bei der Magieschule haben, die einzigste Resonanz, die ich da gehört habe, das war, da stehen ja gar keine Rituale drin, stehen gar keine Schutzzauber drin, alles, was man wirklich braucht, um sich zu schützen, steht drin. Mhm. Aber es ist natürlich um einiges schöner, wenn man mit Weihrauch rumschmeißen kann. Aber es ist das im Prinzip nach und nach. Es heißt immer, Magie läuft rückwärts. Man fängt, also bei dem normalen Studium, fängt man so mit. Meinetwegen, was nehmen wir jetzt mal als Beispiel? Weiß nicht, man fängt auf jeden Fall mit wenig an, um immer mehr zu wissen und immer mehr anwenden zu können und mit immer mehr Substanzen zu arbeiten, wie der Chemie zum Beispiel.
Ja. Zuerst kommen die Grundlagen, ne?
Ja, genau. Und bei der Magie ist es genau andersrum. Mhm. Bei der Magie hat man erst einen riesengroßen Kräuterschrank voll, tausende von Werkzeugen, die auch alle schön aussehen. Und muss ich definitiv sagen, es hat ja schon einen gewissen Style. Auch so die große Bibliothek, wo da die Kristallkugel steht und hier Totenschädel und da ein paar Kerzen und so Sachen, das hat ja schon was. Aber brauchen tut man es eigentlich nicht mehr wirklich, weil die eigentliche Leiter und der eigentliche Anwender ist man selber. Also es ist nicht so, dass man im Prinzip nie endendes Stromaggregat wäre, wo man im Prinzip einfach bloß mit dem Finger stippen muss und irgendetwas passiert. Aber es ist einfach so, dass man alle Werkzeuge, die man benutzt, die kann man nach und nach einfach weglassen. Und das Einzige, was man zu seinem Schutz braucht, ist, kenne dich selber und sorge immer dafür, dass du dich in einem gewissen Gleichgewicht befindest.
Ja.
Also das kann Sport zum Beispiel kann man schon alleine ausreichen. Aber man muss halt immer gucken, dass man in seiner Mitte bleibt. Weil sobald man aus seiner Mitte im Prinzip, aus seiner psychischen Mitte herauskommt, ist man sofort angreifbar.
Im Grunde genommen findet man doch auch alles in der Natur eigentlich, was man zu diesen, sag ich mal, Ritualen braucht, ne?
Oder also meint zu brauchen. Also definitiv sagen, man kann im Prinzip 50 Euro für einen extrem teuren und seltenen Stein ausgeben, den man für ein Ritual verwendet. Aber der Kieselstein unten am Fluss, der einem wirklich ins Auge springt und den man noch die nächsten 20 Meter immer noch an diesen Stein denkt, sage ich, geh zurück, heb diesen Stein auf und verwende ihn für dein Ritual, weil das ist dein Stein.
Ja. Und hat das auch was mit Magie zu tun? Oder?
Ja, es ist so ein Okkult-Fantasy-Roman.
Und so grob von der Handlung her?
Oh, sehr verstrickt.
Spielt das in der Gegenwart? Oder?
Es verspielt in der Gegenwart. Der Prolog spielt allerdings 1236. Also im Prinzip ist das, was in dem Roman passiert, hat eigentlich seinen Ursprung genommen
Ein paar hundert Jahre vorher,
ja.
Und wird dann quasi in die Gegenwart verlagert,
das Geschehen. Genau. Also es ist im Prinzip, wenn Personen in der Gegenwart mit dem von damals konfrontiert.
Ja.
Na, wo aber auch erst praktisch nach und nach immer dann so die Auflösung auch rauskommt. Und es geht halt um vier junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 19, die alle unter schwierigen Lebensumständen im Prinzip vorher waren. Also jeder trägt so irgendwie so ein bisschen so seine Probleme mit sich rum, die aber auch auf ihr komplettes Leben eigentlich Einfluss genommen hat.
Ja.
Sprich, vier junge Leute, die alle aus dem Verhältnis kommen, wo sie keinen Abschluss gemacht haben. Und da setzt im Prinzip eine Organisation an, bringt die über alle möglichen Verbindungsleute zusammen, damit sie die erstmal in einem Sack haben, sozusagen.
Mhm. Achso, und das ist geplant von denen?
Ja, ja.
Die haben sich die gezielt ausgesucht?
Ja, und zwar ist es eine Organisation, die suchen Menschen, die schon oft reinkarniert worden sind.
Aha.
Und da kommt dann das Übernatürliche mit ins Spiel. Es geht dann um einen Einweihungsritus, wo diejenigen, die sie finden konnten, sich an die vergangenen Leben wieder erinnern. Und aus diesen Erinnerungen, das, was sie alles schon mal gekonnt haben, das alles, was sie schon mal gewusst haben, also ob das körperlich ist oder ob das auch magisch ist, sie erinnern sich wieder dran.
Also
und
die
kommt dann die ganze Energie und die Macht kommt praktisch. Ja.
Die wollen quasi von denen dann dieses Wissen absaugen?
Rekrutieren diese Leute. Und zwar geht das Buch beruht eigentlich auf dieser Theorie von Rudolf Steiner mit den erdgebundenen Seelen.
Ja.
Dass es Organisationen auf dieser Welt gibt, die die Menschen im Prinzip so an den Materialismus binden, dass nach dem Ableben sich die Seele weigert, hinüberzugehen, sondern hier auf der Erde bleibt, weil es einfach zu,
verbunden ist.
Zu stark verbunden ist, weil sie nicht gehen wollen.
Mhm.
Und diese dann aber als Energiespender sozusagen missbrauchen und unterdrücken.
Und Energiespender und, für was?
Im Prinzip ziehen die aus, alle Astralwesen bestehen aus Energie.
Mhm.
Und je mehr Seelen im Prinzip praktisch hier auf der Erde bleiben, umso besser für die Leute, die darauf zurückgreifen können. So, und die Organisation, wo die vier jungen Leute reinkommen, das sind diejenigen, die gegen diese, in dem Buch ist es als Konzern verpackt, im Prinzip dagegen kämpfen.
Gegen solche Konzernstrukturen.
Ja. Also diejenigen, die wissen auch ganz genau, in welchen Konzernen hocken die Leute, die im Prinzip über das okkulte Wissen verfügen und das auch einsetzen, dass sie im Prinzip auch weiterhin dafür sorgen, dass diese Seelen erdgebunden bleiben, beziehungsweise...
Mhm. Also nicht den Pflichtern übergehen.
Ja, genau.
Mhm. Und den Schluss weißt du auch schon, oder hast du jetzt im Schreiben, ist der Schluss für dich noch offen?
Nee, der Schluss ist schon, der Schluss ist auch schon fertig.
Steht auch schon fest, okay.
Ja.
Aber den verraten wir nicht.
Nee, den Fach. Nee.
Magic Cast.